Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist ein Budget, das durchaus für ziemlich viel Kritik gesorgt hat. Es ist natürlich auch der Zustand mit sehr, sehr vielen Schulden. Und unterschiedliche Lager haben unterschiedliche Kritikpunkte. Die einen sind der Meinung, es würde zu viel einnahmenseitig passieren. Die anderen sagen aber, dass zum Beispiel die wirklichen Big Players wie die Banken zu wenig Beitrag leisten würden. Wie sie das sieht, werde ich jetzt die Staatssekretärin im Finanzministerium Barbara Aibinger-Miedl fragen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben das jetzt schon vor einigen Tagen präsentiert, oder der Finanzminister Markus Matterbauer hat dieses Budget präsentiert, und da hat es jetzt verschiedene Kritikpunkte gegeben, aber ich komme jetzt einmal auf die Wirtschaftsforscher und Wirtschaftsexperten, die gesagt haben, das wird so und so nicht halten, das würde nicht ausreichen.
Diese Kritik haben wir auch vor rund einem Jahr gehört, als wir das erste Doppelbudget gemacht haben. Und wir haben jetzt gezeigt, dass wir das erste Budget ja sogar besser abschließen konnten, als wir das geplant haben, dass wir sehr streng im Vollzug waren. Und das heißt, ich bin auch für das kommende Doppelbudget entsprechend optimistisch. Und wir werden auch abseits der Planung sehr genau darauf achten, dass diese Planung durch einen strengen Vollzug auch halten wird. Mhm.
Gleichzeitig ist es aber leider so, dass die strikten Daten in Österreich nach wie vor sehr schlecht sind. Wir liegen in der Inflation mit 3,7 in der Schnellschätzung prozentuell wieder einmal das zigte Monat und das zigte Jahr in Folge weit über dem EU-Schnitt. Das Wirtschaftswachstum ist mehr als flau. Ist das wirklich alles durchdacht, was da passiert in dieser Regierung?
Wir haben auch im letzten Jahr wirklich diese internationalen Unsicherheiten gehabt. Ich darf an die Zollandrohungen auch vom Präsident Donald Trump erinnern. Und im heurigen Jahr hatten wir zu Beginn des Jahres auch durch unterschiedliche Maßnahmen der Regierung die Inflation auf 2% gebracht.
Ganz kurz.
Das war der Jännerwert, auch im Februar waren wir noch bei 2,1.
Ganz kurz, das war schon unterm Nähern. Zwei Monate war es jedes Mal, das war aufgrund der Strompreisbremse, die sich amortisiert hatte. Aber egal.
Ja? Es waren mehrere Sachen. Wir haben uns nämlich bewusst dafür entschieden, dass wir inflationsdämpfende Maßnahmen dort setzen, wo es die Menschen tagtäglich spüren, bei den Mieten, dann eben im Strombereich, den Sie angesprochen haben. Wir haben dann nach dem Ausbruch des Krieges im Iran die Spritpreisbremse gemacht und sind jetzt auch in Vorbereitung dieser Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel. Und auch, weil Sie das Wirtschaftswachstum angesprochen haben, wir hatten letztes Jahr, als wir gestartet haben, eine Prognose von einer schrumpfenden Wirtschaft von minus 0,3%. Abgeschlossen haben wir dann bei plus 0,8%. Also es ist Gott sei Dank diese Trendwende geschafft worden. Es ist diese Trendwende eingeläutet worden, und umso wichtiger ist es, dass wir mit dem kommenden Doppelbudget nicht nur die Budgetkonsolidierung fortsetzen, sondern auch bewusst Impulse für den Wirtschaftsstandort setzen, durch die große Lohnnebenkostensenkung unter anderem.
Die große Lohnnebenkostensenkung, die ja erst im kommenden Jahr kommt, 1 Milliarde Euro, da gibt es ja auch
2 Milliarden Euro,
da gibt es ja auch 1% wollte ich eigentlich sagen,
genau,
2 Milliarden
richtig.
Euro, genau. Ja. Da gibt es ja auch einen ziemlichen Streit mit den Bundesländern, weil die sollen ja mitzahlen.
Der Streit ist beigelegt worden. Ich würde ihn auch nicht als Streit bezeichnen,
wie
sondern...
Wie sind das die roten Bundesländer auch?
Absolut. Die waren hier sehr früh auch an Bord, weil uns alle das gemeinsame Ziel geeint hat. Wir alle sehen, dass die Lohnnebenkostensenkung jetzt für den Wirtschaftsstandort eine wichtige Maßnahme ist. Und auf der anderen Seite war uns allen wichtig, dass die Familienleistungen, die aus diesem Familienlastenausgleichsfonds gezahlt werden, dass die vollumfänglich erhalten bleiben.
Trotzdem gibt es jetzt aus unterschiedlichen Lagern Kritik. Ein Lager, das eher Ihnen nahe steht, die Wirtschafts- und Industrie, die zwar schon zu großen Teilen zur FPÖ abwandert, aber trotzdem noch eher im ÖVP quasi Teil zu Hause wäre, kritisiert, dass immer noch zu viel einnahmenseitig passiere. Sehen Sie das so?
Gerade die Budgetkonsolidierung ist auf mehrere Jahre angelegt, von 2025 bis 2028. Und man muss daher diese beiden Doppelbudgets wirklich gemeinsam betrachten. Mhm. Und auch ich war immer einer, die gesagt hat, wir müssen vor allem ausgabenseitig sparen. Mhm. Wir haben sehr hohe Steuereinnahmen, und daher ist unser Fokus auf der Ausgabenseite gelegen. Und wenn man sich jetzt die Budgetkonsolidierung in Summe anschaut, dann haben wir einen Mix aus Maßnahmen, 2/3 ausgabenseitig, 1/3 einnahmenseitig. Mhm.
dann gibt es sehr, sehr viele Leute, auch Experten jenseits der Industrie, die der Meinung sind, dass zwar quasi irgendwie mit dem Kamm drüber geschert wurde, dass jeder einen Beitrag leisten muss, aber eine Gruppe einen besonders kleinen Beitrag leisten muss, nämlich die Banken. Da hat ja der Finanzminister in seiner Budgetrede irgendwie betont, dass die 10 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben und der Beitrag der Banken sei 300 Millionen. Jetzt berichten Teile der Verhandler, dass die ÖVP blockiert habe, dass man da einen höheren Beitrag verlangt. Warum?
Wenn
man bei allen anderen sehr wohl höhere Beiträge verlangt?
Also zum einen haben wir hier wirklich aus meiner Sicht einen ausgewogenen Maßnahmenmix gefunden. Wenn man sich die Bankenseite anschaut, dann muss man einerseits betonen, die haben schon seit vielen, vielen Jahren einen Sockelbetrag von 200 Millionen Euro, der fortgeschrieben wird. Und da obendrauf kommen jetzt 4 Jahre lang noch einmal 300 Millionen Euro. Nämlich 25, 26, 27
Das stimmt
und 28.
schon, aber die machen halt auch wirklich seit Jahren Rekordgewinne. Das ist normalerweise ein Hintergrund, warum man da, also ich weiß aus Bankenkreisen, dass selbst die damit gerechnet haben, dass sie einen höheren Beitrag leisten müssen für dieses Doppelbudget.
Ich wollte noch fertig ausführen, also wenn man die Bankenabgabe jetzt für sich betrachtet, sind es diese 200 plus 300 Millionen Euro. Mhm. Was haben wir aber eingeführt auf 2028? Die progressive Körperschaftssteuer. Das heißt, Unternehmen in Österreich, die über 1 Million Euro Gewinn haben, also auch die Banken, werden für diesen Anteil einen höheren Steuersatz haben in Zukunft. Nicht 23%. Wie bisher, sondern für diesen Teil, der drüber geht, 24%. Also auch dort trifft man, wenn man so möchte, jene, die mehr Gewinne haben, eben auch die Banken.
Was die meisten Experten kritisieren, quer durch, und zwar egal aus welchem Lager, ob die eher Mitte links, Mitte rechts, was auch immer sind, ist, dass zu wenig Strukturreformen passieren würden.
Da sehe ich auch, dass da mehr kommen muss, ganz klar. Wir haben ja dafür diese Reformpartnerschaft mit den Bundesländern ins Leben gerufen, wo wir jetzt nächste Woche
erste... Das hören wir seit einem Jahr.
Es war auch immer so angelegt, dass es bis Ende dieses Jahres Ergebnisse geben soll. Wir werden jetzt vor dem Sommer hier die ersten Grundsatzeinigungen bekannt geben können und dann wird man das in weiterer Folge umsetzen können. Wenn die Kritik da ist, dass es im Doppelbudget nicht ablesbar ist, das kann man derzeit noch nicht einplanen, wenn noch keine Einigung da ist. Dann
kann
man es nicht berücksichtigen.
Aber das ist mir schon klar, weil es geht ums Grundprinzip, weil wir das eben seit einem Jahr hören und es gibt große Zweifel, dass da wirklich große Würfe herauskommen.
Also ich
kann es konkret
sagen,
bei der Gesundheitsreform sagen, da sagen mir mehrere Seiten, das wird eine Mini-Reform.
Ich kann Ihnen sagen, dass sowohl der Bundeskanzler als auch ich persönlich alles daran setzen werde, dass wir hier zu nennenswerten Reformen kommen. Ich
komme
selber
Bereichen?
Aus, wir haben 4 Bereiche auserkoren. Bildung, Energie, Gesundheit und Verwaltung. Warum geht das nicht von heute auf morgen? Das möchte ich vielleicht auch ausführen, weil mir auch klar ist, dass hier die Ungeduld steigt und die Erwartungshaltung groß ist. Und ich habe das sehr gut im Vergleich. Ich habe in meinem Heimatbundesland in der Steiermark auch die Reformpartnerschaft damals als Abgeordnete mitbegleitet. Und der Unterschied.
Gut, die war ja damals mutig, rot und schwarz.
Ich möchte Ihnen den Unterschied herausarbeiten. Damals waren es 2 Parteien, die gemeinsam 75% Mehrheit hatten, eine Verfassungsmehrheit. Wir sind jetzt 3 Parteien, die nur eine einfache Mehrheit haben. Das heißt, wir brauchen für jede größere Reform mindestens eine Oppositionspartei. Das ist jetzt bei Energiegesetzen mit den Grünen gelungen. Ich würde mich freuen, wenn hier auch die Freiheitlichen da und dort uns unterstützen würden. Und wir brauchen auch in vielen der Bereiche, weil Sie die Gesundheit genannt haben, die Bundesländer, die Sozialversicherungen.
Ich weiß, deswegen gehe ich
das
aber davon aus, dass es nur eine Mini-Reform wird.
Ich bin optimistisch, ich werde hier, wo ich kann, meinen Beitrag leisten, aber ich möchte eben nur herausarbeiten, es kann nicht die Regierung hier alleine eine Entscheidung treffen und das durchziehen, sondern wir müssen auch die Partner dafür gewinnen.
Das ist richtig, das ist mir schon klar. Gleichzeitig, wenn man sich jetzt alle Umfragen anschaut, und Sie wissen das und Sie werden wahrscheinlich auch die Umfragen verfolgen, nicht nur unsere der Lazarsfeld-Gesellschaft, ich weiß, die Parteien haben genauso Umfragen. Sie kennen den Trend und der schaut richtig schlecht aus für die Regierungsparteien. Und richtig gut für die FPÖ. Sehen Sie eigentlich noch irgendeine Chance, das zu drehen?
Umso motivierter bin ich, dass wir jetzt auch Reformen auf den Weg bringen. Wenn man nämlich diese Umfragen sich ansieht, dann sind über 60% der Österreicher der Meinung, es muss sich im Land was ändern. Das heißt, es gibt offenbar den Wunsch nach
Aber
Reformen.
Aber Sie wissen, was auch die Top-Themen der Bevölkerung sind, unter anderem Gesundheit und Pensionen.
Das sind auch genau die Bereiche, die gerade in Diskussion sind. Und ich kann nur alle Partnerinnen und Partner, die hier mit uns diese Entscheidungen gemeinsam treffen müssen, ermutigen, dass wir hier konkrete Schritte für die Zukunft gehen.
Aber planen Sie zum Beispiel eine Pensionsreform?
Wir haben bereits hier erste Teile der Pensionsreform auf den Weg gebracht. Ich darf daran erinnern, dass wir sehr vieles gemacht haben, dass man vom faktischen Antrittsalter zur Steigerung hin zum gesetzlichen Antrittsalter kommen, dass wir vor allem die zweite Säule ausbauen. Das ist in allen Ländern, die hier immer als Vorbild genannt werden, Dänemark, Niederlande, Schweden, das wird immer als das Wesentliche gemacht. Und jetzt machen wir es, Frau Daniel.
Auch das höre ich, seit ich im Journalismus.
Wir haben aber die Beschlüsse gefasst.
Grundsätzlich vielleicht das noch, vielleicht verstehe ich es nicht, aber Sie wollen ja eigentlich, dass die Menschen länger in Arbeit bleiben.
Wir haben einen Schwerpunkt auf Arbeiten im Alter, Zuverdienst in der Pension.
Mhm. Ja. Es ist ja auch vernünftig, alle quasi werden bestätigen, dass Menschen länger leben, zum Glück. Und deswegen müsste eigentlich das Pensionsantrittsalter wahrscheinlich auch steigen. Aber gleichzeitig steigen die Lohnnebenkosten für über 60-Jährige. Wo liegt die Weisheit dahinter, dass die Leute früher in die Arbeitslosigkeit oder länger in der Arbeitslosigkeit bleiben, weil keine Firma dann über 60-Jährige neu anstellen wird?
Das sehen wir nicht so, weil diese indirekte Förderung, die Sie ansprechen, die gibt es seit 20 bis 25 Jahren. Und wir haben jetzt in dieser Zeit nicht gesehen, dass das das Ausschlaggebende ist. Wir wollen insgesamt weg von diesen Gießkannenförderungen. Das ist eine Gießkannenförderung. Wir wollen dort zielgerichtet unterstützen.
Aber fürchten Sie nicht, dass es dann noch gefährlicher wird für über 60-Jährige und dass die dann erst recht keine Jobs mehr kriegen?
Wir haben viele Maßnahmen, um zielgerichtet die Älterenbeschäftigung zu unterstützen. Wir wollen es aber nicht als Mitnahmeeffekt für alle Unternehmen und für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, weil wir, wie in vielen Bereichen auch gesagt haben, diese Gießkannenförderungen in diesem Ausmaß, von denen müssen wir wegkommen.
Aber was machen Sie dann konkret, damit die Leute mit über 60 in Jobs bleiben, in einer quasi abflauenden Wirtschaftslage?
Wir haben hier ganz konkret über das AMS Wiedereingliederungsbeihilfen und Programme, die speziell auf ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzielen, wo man wirklich in der Region vor Ort hier ganz konkret weiß, wo der Bedarf da ist, aber nicht als Automatik.
Sie wissen, dass in Österreich die Leute nicht nur länger quasi krank sind, chronisch krank sind als im EU-Schnitt, sondern auch meistens entweder aus der Arbeitslosigkeit oder aus dem Krankenstand in Pension gehen in zu viel höherem Ausmaß als im EU-Schnitt. Jetzt schon nämlich.
Deswegen muss man auch genau hinschauen. Deswegen gibt es auch beispielsweise ein Monitoring, in welchen Branchen beispielsweise man hier eben früher aus dem Aktivleben aussteigt, woran es liegt. Wir müssen da wirklich genauer hinschauen, was die Ursache ist.
Dann zum Abschluss. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Sie quasi echte Reformen präsentieren können?
Ich bin sehr zuversichtlich. Das war auch der Grund, warum ich mich auf der bundespolitischen Ebene engagiert habe. Ich habe es schon einmal in meinem Bundesland mitbearbeiten dürfen und ich sehe wirklich jetzt ein Zeitfenster, um sie umzusetzen, weil wir budgetäre Erfordernisse haben, aber weil ich auch von vielen Playern spüre, dass die auch Veränderungen wollen.
Das Zeitfenster wäre da, weil eigentlich auch keine Wahlen anstehen, aber die meisten bezweifeln, dass es wirkliche Reformen gibt, weil man es bis jetzt nicht gesehen hat. Aber danke für das Interview.
Lassen Sie uns überraschen.
Gerne, aber wie gesagt, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Dankeschön für das Interview. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht's mit dem Interview mit einer medizinischen Koryphäe weiter, nämlich mit dem Leiter der Herzchirurgie im Wiener AKH, Daniel Zimpfer, über die schon angesprochene Gesundheitsreform. Bleiben Sie dran.